Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher. Autorin ist Cecilie de Jong van Beek en Donk, eine Holländerin. Es geht um eine Neuerscheinung aus dem Input Verlag, diesen Sommer bzw. Herbst erschienen. Und das Buch heißt Frauen, die den Ruf vernommen. Wir sind beim Podcast Nummer 314 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 252, also Folge 1 von 4, Frauen, die den Ruf vernommen. Diese Folge wird etwas länger sein, weil wir das gesamte Kapitel 1 lesen werden. Diejenige, die das Buch bearbeitet hat, lektoriert hat und Vor- und Nachwort geschrieben hat, ist Maren Schönfeld. Und wenn Sie sich auf das Thema einstimmen wollen, hören Sie dem Podcast Nummer 286 von ihr das Vorwort vorgelesen und Nachwort. Und in den Folgen 287 und 288 erzählt sie dann, wie die Arbeit am Buch war. Denn es ist schon schwer, ein Buch, was Ende des vorletzten Jahrhunderts geschrieben wurde, so sprachlich zu bearbeiten, dass man das auch mit viel Genuss heutzutage lesen kann. Ich werde also in 4 Folgen Teile des Buches vorlesen und natürlich starte ich mit Kapitel 1. Das Buch heißt übrigens im Untertitel Hilda van Sülenburg. Kapitel 1. Hilda war eben angekommen. Während des letzten Teils ihrer Reise zwischen Utrecht und Den Haag war sie allein im Abteil gewesen, allein mit dem immer stärker werdenden Bewusstsein einer neuen, fremden Umgebung, die ihrer harrte. Matt und träumerisch hatte sie zurückgelehnt dagesessen und hinausgestarrt, bis es ihr war, als ob sie stillstände und die Landschaft an ihr vorbeiflöge. Ein beklemmendes Gefühl von etwas Unbekanntem, Unbehaglichen hatte sie durchzittert, als der Zug den Bahnhof erreicht hatte. Und als niemand außer dem Livreebedienten dort war, um sie zu empfangen, hatte sie eine übermächtige Einsamkeit und Sehnsucht nach Hause befallen. Mit der müden Widerstandslosigkeit, die anhaltendem leidenschaftlichen Weinen folgt, lehnte sie sich in die weichen Atlaskissen zurück, deren Glanz ihre einfache Trauerkleidung noch stumpfer es scheinen ließ. Kleine Anmerkung von mir als Sprecher, also sie sitzt im Zug, sie hat Trauerkleidung an, also Eltern sind verstorben, sie ist noch eine recht junge Frau, ist also jetzt weise und wir wissen nicht, wohin sie reist und das wird natürlich jetzt in den ersten Kapiteln sich klären. Sie schaute zum Fenster hinaus. Herrlich lag der große Wald in üppig bunter und goldener Herbstfärbung vor ihr. Es war 4 Uhr. Mit warmem gelbem Licht überstrahlte die Oktobersonne die Landschaft und lange Reihen von Spaziergängern, besonders viele Damen in eleganten Herbsttoiletten, gemeint sind natürlich Kleider, bevölkerten die Anlagen. Hilda aber sah das alles kaum. Unlustig fühlte sie sich fortgetragen und das schöne Festliche, das Den Haag in diesem Augenblick jedem Fremden reizvoll erscheinen lassen musste, verstärkte durch den Kontrast mit ihrer Stimmung nur noch ihre Unruhe. Endlich hielt die Equipage, also das Gespann, auf dem Nassau Plain vor einem der großen Häuser. Schweigend folgte Hilda dem Diener über den Korridor und eine mit weichen Teppichen belegte Treppe hinauf in den Salon. Hier erwachte sie mit einer scharfen Schmerzempfindung wieder zu vollkommenem Bewusstsein. Die Klarheit, mit der ihr Denken sonst alle Eindrücke zurückwarf, kehrte wieder, nachdem das Grübeln in der Bahn, dem eine lange Nacht voller Tränen vorangegangen war, ihr einige Augenblicke dumpfen Nichtdenkens und Nichtfühlens geschenkt hatte. Sie blickte um sich. Es war der fast schmerzende Eindruck dieses luxuriös, aber ohne jeglichen Geschmack möblierten Salons, der sie jäh geweckt hatte. Ihr Blick glitt über gelbe Damasttapeten, goldene, mit rotem Samt bezogenen Möbel, und ein Wirrwarr von Rot und Gold legte sich vor ihre Augen, so dass sie sie für einen Moment schließen musste. Dann fühlte sie die warmen Sonnenstrahlen durch die Spitzenvorhänge hereinströmen, die den Raum mit einer Lichtkaskade überfluteten. Unwillkürlich folgte ihr Blick einem jener spielenden Sonnenstrahlen, der wie ein Nebel goldener Staubteilchen gerade auf die Standuhr fiel, einem großen Knaben aus Bronze in reich vergoldetem Gewand und sich auf einer Mütze festsetzte. Hilda sah das Leuchten und das warme braune Gesicht des Jungen schien unter dem Glanz Leben zu gewinnen. Herausfordernd starrten dessen Augen sie an. Unruhig wandte sie den Kopf um, und noch viele Jahre später, wenn sie zur selben Stunde dieses Zimmer betrat und das Licht auf die vergoldete Mütze des Bronzeknaben fallen sah, umfing sie das nämliche, unruhige Empfinden. Farben und Klänge sprechen ihre eigene Sprache, und aus diesem Raum voller Goldglanz und kostbarer Geschmacklosigkeit und aus den hohlen, zynischen Augen des Bronzeknaben sprachen eine unbeschreibliche, stolze Dummheit und leerer, banaler Reichtum. Hilda stand unbeweglich inmitten des Zimmers und fühlte voller Angst den Gedanken in sich aufkommen: Dieses soll künftig mein Heim sein. Als ihr Blick zu dem großen Spiegel hinüberirrte, sah sie sich selbst stehen, fremd und seltsam zwischen all dem Gold. Die Augen schienen groß und dunkel mit tiefen Schatten darunter. Sie verschlangen das ganze Gesicht. Es war, als ob das blasse Rosa auf Wangen und Stirn und der Trauerkrepp des Hutes nur den Rahmen für diese starren, fragenden Augen bildeten. Die Tür wurde geöffnet, und eine elegante Frau in reifem Alter kam rasch auf Hilda zu, beide Hände ausgestreckt und auf den Lippen jenes liebenswürdige Willkommenswort, das, angenehm berührt, wenn man ein Haus als Gast betritt, das man aber wie einen kühlen Zugwind empfindet, wenn es für warme, herzliche Worte Ersatz bieten soll. Hilda überwand diesen ersten Eindruck und küsste freundlich die Wange ihrer Tante, der einzigen Schwester ihres Vaters, die ihr freundlich angeboten hatte, sie zu sich ins Haus zu nehmen, als sie nach dessen Tod allein zurückgeblieben war. »Setz dich mal, mein liebes Kind, und erzähl mir, wie deine Reise verlaufen ist«, sagte Frau van Starren, freundlich und kühl zugleich. »Du hast es doch hoffentlich nicht übel genommen, dass dich niemand abgeholt hat. Mein Mann musste zu einer Versammlung, Eduard ist im Süden, wie du weißt. Ich selber wage es nicht, bei solch kaltem Wind auf den zugigen Bahnhof zu gehen, und die beiden Mädchen sind heute im Missionsbazar tätig.« Hilda lächelte höflich. »Aber nein, natürlich nicht. Es wäre mir sehr unangenehm gewesen, wenn ich auch noch die geringste Störung verursacht hätte. Aber wie ist es denn jetzt mit deiner Gesundheit?« »Ach, es geht so. Die Kur in Ems hat mir sehr gut getan. Aber ich muss mich noch immer sehr in Acht nehmen.« Sie schwiegen einen Augenblick und beobachteten einander mit scharfen, kritischen Augen. »Ja, du siehst ein wenig blass und müde aus. War es sehr heiß in der Bahn?« »Ja, ja, sehr, sehr heiß«, sagte Hilda, selber kaum wissend, was sie eigentlich sagte. Es berührte sie peinlich, dass ihre Tante ihrem Vater nicht ähnlich sah, dass sie solch einen matten, ruhelosen Blick und schlaffe Hände hatte, die fortwährend mit dem Taschentuch spielten. »Hast du noch viel Gepäck mitgebracht, außer den beiden Koffern, die gestern angekommen sind?« Hilda lächelte wieder. »Nicht so viel. Toiletten brauchte ich in Sühlenburg ja kaum, aber du wirst mir wohl ein wenig raten, was ich mir hier anschaffen soll.« »Ja, natürlich, mein Kind. Die Mädchen sind gerade dabei, für ihre Wintergarderobe zu sorgen. Du legst die Trauer doch jetzt ab.« Hilda errötete. »Eigentlich wollte ich es nicht, wenn du es aber durchaus wünschst.« »Natürlich, der Winter wird sehr gesellig sein, und hier im Haus kannst du dich schwerlich allem entziehen.« »Es wird dir schon gefallen, denn du bist noch gar nicht ausgegangen, nicht wahr? Oder hast du mit Papa schon eine Saison mitgemacht?« Hilda schüttelte den Kopf. »Ja, das dachte ich mir schon. Das war nichts für deinen Vater. Wie alt bist du denn jetzt?« Kühl und herablassend klang die Frage beinahe vorwurfsvoll. 21, sagte Hilda verlegen, denn plötzlich kam ihr zum Bewusstsein, dass man sie gewiss schon sehr alt und vielleicht ein wenig zurückgeblieben finden würde. Frau van Starren sah sie mit kalten, durchdringenden Augen an. Sie hatte ihren Bruder nie verstehen können, und für kleine, beschränkte Seelen wie ihre ist nicht verstehen gleichbedeutend mit Spott. In ihrer Jugend hatte sie ihn wegen seines schwermütigen Charakters verachtet, dessen Tiefe ihre weltliche Seele nicht einmal zu ahnen vermochte. Seine Ehe und seine untröstliche Trauer um den Tod seiner jungen Frau hatte sie lächerlich gefunden. Menschen wie sie empfinden jedes starke Gefühl als übertrieben. Aber vor allen Dingen war er ihr in Bezug auf Hildas Erziehung höchst sonderbar erschienen. Die beiden Geschwister waren sich nur selten begegnet, aber was sie hin und wieder von ihm und seiner Tochter hörte, genügte, um sie mit Ärger und in freundlicheren Augenblicken mit Mitleid für Hilda zu erfüllen. Solch ein Mädchen, das Griechisch und Lateinisch konnte, aber niemals Tanzunterricht gehabt, das mit Italienern und Spaniern über Kunst gesprochen, aber niemals einen Ball mitgemacht oder in der guten Gesellschaft verkehrt hatte, das vielleicht noch niemals eine Handarbeit gemacht, musste nach ihrer Ansicht zu einem so sonderlichen Wesen herangewachsen sein, dass sie die junge, reizvolle Erscheinung, die ihr da gegenüber saß, nicht ohne Erstaunen anzusehen vermochte. Hildas halbknabenhafte Erscheinung, Reiten und Tollen mit den großen Hunden und den weiten, groben Kleidern umhergehen und Gelehrtheiten aus Büchern schöpfen, schien ihrer Grazie und ihrer schlanken Gestalt keinerlei Abbruch getan, schien dem Glanz ihres lockigen, goldbraunen Haares nichts genommen zu haben. »Sie ist viel reizender, als ich glaubte«, dachte Frau van Starren. »Man braucht sich ihrer nicht zu schämen.« Eine große Beruhigung, dass sie nicht emanzipiert aussieht. In diesem Augenblick fuhr der Wagen vor. »Ah, das werden die Mädchen sein.« Hilda stand auf und trat ans Fenster, um ihre Cousinen aussteigen zu sehen. Sie war froh, dass das peinliche Alleinsein mit ihrer Tante nun ein Ende erreicht hatte. Ein beklemmendes Heimweh nach dem einsamen Landleben begann sie langsam zu umfangen. Die Tür flog auf und die beiden Mädchen stürmten herein und begrüßten Hilda mit einer nervösen Lebhaftigkeit, die sie fast peinlich berührte. Sie sehnte sich nach einem Wort warmer Sympathie, aber lachend und erregt sprechend, um ihre Verlegenheit zu verbergen, standen sie vor ihr. Hilda beschlich ein ängstliches Empfinden von Steifheit und Ungeschicklichkeit. »Hast du eine gute Reise gehabt? Nicht allzu warm? Auf dem Bazar war es entsetzlich heiß, aber doch sehr interessant. Sag mal, Mama, kannst du dich noch auf den Seidenofenschirm besinnen? Du weißt, den mit Silber bestickten, den hat Tilly van Hermeeren noch gekauft für 50 Gulden. Wir haben so darüber gelacht, du kannst dir gar nicht denken, wie.« Und Corrie sprach immer weiter, rasch und oberflächlich, augenscheinlich nur, um etwas zu sagen. Und warum sie eigentlich gelacht hatte, das wurde niemandem klar. Vielleicht ihr selber auch nicht. Aber währenddessen prüften ihre kalten Augen Hildas Gestalt von Kopf bis zu den Füßen. Es lag etwas beinahe Feindliches in diesen prüfenden Blicken. Es gibt Frauen, die jeden Neuling, der in ihren Kreis kommt, so ansehen, um mit einem einzigen Blick zu ergründen, was sie in dem großen Wettstreit der Eitelkeiten von ihm zu befürchten haben. »Hat es dir nicht sehr leid getan, vom Landleben Abschied zu nehmen? Und von der alten Haushälterin? Wie heißt sie doch gleich? Frau Bethje, sie ist doch so ein altes, treues Familienstück, nicht wahr?« Eugenie sagte es lachend, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, was dieses Gespräch für Hilda bedeutete. Sie zwang sich zu einem ruhigen Lächeln. Sie fühlte, dass Tränen hier lächerlich wirken würden. Eugenie war die Älteste, eine elegante Erscheinung, sehr aristokratisch mit ihrem feinen Kopf, ihrem kameartigen Teint, den mattblauen Augen und blonden Locken. Sie erinnerte an eine reizende Miniatur aus dem vorigen Jahrhundert und über dem Ganzen lag, wenn sie sich nicht gerade zu fieberhafter Beweglichkeit zwang, etwas so Mattes und Müdes, dass sie meistens viel älter erschien, als sie in Wirklichkeit war. Corrie hingegen, mit dem weichen, dunkelblonden Haar, den weißen kleinen Zähnen, die zwischen den vollen roten Lippen perlten, den blühenden Wangen und tiefblauen Augen und dem kindlichen Blick, machte noch ganz den Eindruck eines kleinen Pensionsmädchens, trotzdem sie schon 5 Saisons hinter sich hatte. Ihrer starken Konstitution hatten die unruhigen Winter nicht geschadet. »Kinder, es ist bald 6 und die höchste Zeit, dass ihr euch zum Essen umzieht«, sagte Frau van Starren. »Hilda wird auch ihr Zimmer mal sehen wollen. Willst du ihr den Weg zeigen, Eugenie?« Und während sie die Treppen hinaufgingen, begann Corrie neugierig zu fragen, »Sag mal, Hilda, was für unglaublich schwere Koffer hast du eigentlich mitgebracht? Gestern sind sie angekommen. Du hast in Sühlenburg doch nicht etwa Goldfelder entdeckt und Koffer voll Golderz mitgebracht?« Ja, der eine mag wohl ein wenig schwer gewesen sein. Meine Bücher sind darin, von denen ich mich unmöglich trennen konnte. Ich hoffe, Sie werden hier dieselbe Gastfreundschaft finden wie ich. Schön gesagt, meinte Eugenie mit klangloser Stimme. Sie war ganz erschöpft vom Steigen. Sind die großen, schweren Koffer wirklich voll mit Büchern? Corrie blickte zu ihr auf, mit amüsantem Staunen. Dann sagte sie freundlich: Nun, wenn du so gerne liest, wir haben hier auch noch genug Bücher. Eugenie hat eine Menge Romane und liest auch gerne. Aber viel Zeit haben wir eigentlich nicht dazu, nicht wahr, Eugenie? Diese aber vermochte nicht zu antworten. Das Steigen hatte sie angegriffen, so daß sie, nach Atem ringend und die pochende Schläfe gegen die Wand gelehnt, einen Augenblick ausruhen musste. Hilda warf einen besorgten Blick auf das blasse Gesicht, aber Corrie beruhigte sie mit Leichtherzigkeit. Ach, das ist nichts, nur ein wenig Bleichsucht. Sie hat sich in den letzten Wochen etwas übernommen beim Tennisspielen. Hier wäre also dein Zimmer, sagte kurz darauf Eugenie. Corrie und ich wohnen unter dir. Wenn du Lust hast, noch ein wenig herunterzukommen, werden wir uns sehr freuen. Ja, aber erst muss sie doch sehen, was ihr Frau Kranz van Rosenhagen heute Morgen geschickt hat, sagte Corrie lebhaft, indem sie auf ein kleines Päckchen auf den Tisch zeigte, und dabei lehnte sie sich neugierig über Hildas Schultern. Ein kleines schwarzes Buch wickelte Hilda aus. Ein vielgebrauchtes Neues Testament. Darin lag ein Brief, in dem die alte Dame mit ihrer festen altmodischen Handschrift schrieb: Meine liebe Hilda, als ersten Gruß in deiner neuen Umgebung konnte ich nichts Besseres für dich finden als diese heiligen Blätter, die einst deiner lieben Mutter gehörten und die mir dein Vater nach ihrem Tod geschenkt hat. Mögen sie auch dir beistehen in schweren und gefahrvollen Stunden, die dein junges Leben noch wird zu durchkämpfen haben. Ich hoffe, du wirst mich bald besuchen. Sehr sehne ich mich danach, dich zu sehen. Deine alte Freundin A. Kranz van Rosenhagen. Das war also der Brief. Ach, ich wusste gar nicht, dass Frau Kranz so fromm ist. Ich hatte etwas anderes in dem Paket vermutet, sagte Corrie enttäuscht. Hilda antwortete nicht. Der Kummer der letzten Tage hatte ihre Nerven so scharf angespannt, dass es ihr war, als seien sie jetzt völlig erschlafft. Die freundlichen Worte der alten Dame wirkten wohltuend, und langsam fielen Tränen auf den Brief nieder. Corrie hatte das wohl gesehen, doch liebte sie keine weinenden Menschen, sie fühlte sich nicht behaglich, wenn Kummer in ihrer Nähe war. Stillschweigend hatte sie sich davon geschlichen. Eugenie mit sich führend. Nun stand Hilda allein in ihrem Zimmer und blickte auf das kleine Buch und die großen Koffer in der Ecke, die angefüllt waren mit lieben alten Bekannten. Damit sind Bücher gemeint. Plötzlich war es ihr, als sei sie jetzt weniger einsam als vorher mit ihren lustigen Cousinen. Hilda hatte ihre Mutter nicht gekannt. Die junge, zarte Frau war gleich nach der Geburt ihres Kindes dahingerafft worden, als hätte sie ihm alles geschenkt, was sie an Lebenskraft besaß. Bei ihrem Vater, dem alten Baron von Sülenburg, war sie aufgewachsen, in dem großen, stillen Schloss in Nordbrabant zwischen duftenden Tannenwäldern und rötlicher Heide. In jenen weiten Ebenen voll geheimnisvollem Klang und schönen Farben hatte Hilda viel gelernt, vieles, wovon die meisten Menschen nichts ahnen. Abgesehen von einigen Privatstunden, die sie in dem benachbarten Städtchen erhielt, hatte ihr Vater ihre ganze Erziehung geleitet. In seiner Jugend hatte er die diplomatische Karriere eingeschlagen, aber nach seiner Verheiratung, er war damals schon ein 40er, hatte er sich auf Schloss Sülenburg zurückgezogen und sich nach dem Tod seiner jungen Frau nur noch den Pflichten des Landedelmanns, seinen Lieblingsstudien Geschichte und Staatswissenschaften und seinem mutterlosen Kind gewidmet. Hildas Jugend war glücklich gewesen. Bis zu ihrem 16. Geburtstag hatten die beiden einsam gelebt. In Hildas Herzen und Denken war aber ein seltsames Gemisch von großen Kenntnissen und vollkommener Unwissenheit entstanden, von naiven Traumbildern und klarem, selbstständigem Denken, von glühender Begeisterung für alles, was schön und groß war, und einer totalen Unkenntnis des wirklichen Lebens. Ihrem Vater war nach und nach klar geworden, dass ein Mädchen in ihrer ersten Jugend etwas ganz anderes braucht als jenes Leben, das ihn selber vollkommen befriedigt und ausfüllt. Aber was sollte er tun? Sie ausgehen lassen? Sie einführen in die oberflächliche, beschränkte Welt der nahen Provinzstadt? Das erschien ihm unmöglich. Und noch weniger wünschenswert fand er es, sie zu Frau van Starren zu schicken, seiner Schwester, die im Haag, so hieß das da ja damals, Den Haag, die im Haag in einer unbedeutenden und genusssüchtigen Umgebung lebte. Und da hatte er einen schweren Entschluss gefasst. Er hatte sein geliebtes, ruhiges Landleben aufgegeben und 4 Jahre lang mit seiner Tochter große Reisen unternommen. In Paris und London, in Rom, in Berlin und Konstantinopel, in Athen und Stockholm, in Kairo und im größten Teil der Vereinigten Staaten waren sie gewesen und hatten überall Schätze gesammelt an Wissen und Genuss, an Liebe und Bewunderung für alles Schöne und Herrliche. Dann hatte das lebhafte Verlangen nach einem ruhigen Sommer und dem eigenen Heim die beiden Reisenden nach Sülenbruch zurückgeführt. Und dort war Hildas Vater plötzlich, ohne vorhergegangene Krankheit, gestorben. Allein war sie zurückgeblieben, zitternd unter der Kälte dieses Einsamkeitsgedankens. Ihren Onkel, ihre Tante und deren 3 Kinder kannte sie kaum, und doch waren sie die einzigen, die ihr nahestanden. Wenn sie nur ruhig auf dem Schloss hätte bleiben können, mit Frau Bethje, ihrer alten Haushälterin, die ihre Mutter noch gekannt hatte, mit ihrem großen Hund und ihrem Reitpferd und ihren Büchern, die stillen Gräber im Park und Blumen schmückend und von einer Welt träumend, schöner als die Wirklichkeit. Sie wäre glücklich gewesen. Herr van Starren aber, ihr Vormund, konnte diesen Wunsch nicht begreifen und bestand darauf, dass sie, wenn auch nur vorläufig, zu ihnen nach Den Haag ziehen sollte. Sie hatte nur erreichen können, dass man ihr gestattete, das Trauerjahr noch draußen zu verleben. Umso lieber hatte man ihr das bewilligt, als Frau van Starren flüsternd gestanden hatte, dass es wohl sehr lästig sein würde, solch ein trauerndes Geschöpf im Haus zu haben, wenn man viele Gäste bei sich empfängt und die Geselligkeit liebt. Jetzt war die Zeit verstrichen und Hilda gekommen. Während der letzten Wochen, wenn sie an ihre neue Umgebung und das junge Leben gedacht hatte, das kräftig in ihren Adern brauste und sie zu jener Neugier prickelte, die jedes junge Wesen unwiderstehlich der Zukunft entgegentreibt, hatte sie mit einem Gefühl der Schuld jene Gedanken verbannt und sich wiederum krampfhaft an ihrer Traurigkeit festgeklammert, die weder mit ihrer frischen Jugend noch mit ihrer elastischen Art harmonierte. Dann war die Erkenntnis gekommen, mit siegreichem Triumph über das große Leid, das sie erschüttert hatte. Nicht glücklich sein ist die Bestimmung des Lebens. Arbeiten, nützlich sein, sich opfern. Das Gemeinschaftsleben schöner und reicher machen, das ist das ewige Gesetz, das jedes Menschendasein beherrscht. Ja, da stand es auf einem Stück Papier, das flatternd dem Homer entfiel, als Hilda eines Morgens das zerlesene Lieblingsbuch ihres Vaters aufnahm. Es waren schlichte Worte. Es war solch ein einfacher Gedanke. Kannte doch jeder diese Wahrheit, aber in der festen, klaren Handschrift des geliebten Toten erschienen ihr die wenigen Zeilen wie ein neuer Weisheitsborn. Einen Augenblick schaute sie darauf nieder, dann blickte sie auf das Buch in ihrer Hand und plötzlich trat es ihr mit greifbarer Deutlichkeit vor die Seele, wie ihr Vater einmal während einer Reise in Griechenland ihren Kopf in seine Hände genommen und in der ihm eigenen zärtlichen Art zu ihr gesagt hatte: »Jetzt ist deine Zeit des Wachsens und Reifens. Genieße sie voll und ganz, mein kleines Mädchen, denn nie sollst du vergessen, dass du alles Schöne, das du jetzt genießest und bewunderst, später in fruchtbringende Arbeit wirst umsetzen müssen.« Sie hatte diese Worte damals kaum verstanden, aber jetzt begriff sie und sie weckten in ihr ein heftiges Verlangen nach Arbeit. Was hätte sie denn eigentlich getan während all der Monate ihres trauernden Dahinlebens? Ihr war es, als habe sie, von selbstsüchtiger Trauer gewiegt, jenes ganze Jahr geschlafen. Es war ihr in dem einförmigen Kommen und Gehen der Tage nicht einmal zum Bewusstsein gelangt, dass seit ihrem furchtbaren Verlust schon so viel Zeit verstrichen war. Jetzt aber war sie erwacht. Fest wollte sie sich anpacken und ihrem Leben Inhalt geben. Ja, das will ich, wiederholte sie laut. Ich will nach Dem Haag gehen und dort einen Wirkungskreis suchen. Mit diesem Entschluss war auch die alte Elastizität wieder über sie gekommen. Den Schmerz um den Abschied von Sühlenburg und die bange Erwartung einer neuen Umgebung hatte sie noch lange empfunden, aber doch waren, stärker als sie selbst es vermutete, Lebenskraft und Lebenslust von Neuem in ihr erwacht. Das Buch, aus dem wir jetzt das erste Kapitel gelesen haben, was etwas länger war, hatte ISBN 9783-941-905-672. Das Buch hat 384 Seiten, Leinwand, Hardcover, Fadenheftung und kostet nur 25 Euro. Nächste Woche gibt es die Folge 315, wie Verlage Bücher machen, Teil 253. Das ist dann die Folge 2 von 4, unsere Neuerscheinung Frauen, die den Ruf vernommen, von Cécile de Jong van Beek en Donk. Finden Sie auch auf unserer Website input-verlag.de. Dort gibt es einen Webshop und weitere Informationen zum Buch. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie diesem Podcast treu, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Auf Wiederhören aus Hamburg. Grüße Sie herzlich. Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.